HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr weihnachtsmüde, nicht zu sehr erschöpft. Und wir präsentieren euch nochmal unser Best-of. Ich habe nochmal überlegt, wer waren denn alles meine Gäste? Und was war das für ein Jahr 2020? Klar, es ist fast vorbei. Wir haben es fast geschafft. Und ich will mit euch nochmal gemeinsam zurückblicken auf meine Gäste in diesem Jahr. Da waren ja einige Prominente dabei, die sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Stefanie Heinzmann, Matthias Schweighöfer, Michael Mittermeier, der Straßendoc Gerhard Trabert, der sich um die Obdachlosen kümmert. Kenza Aizid Abu, eine der führenden Expertinnen für künstliche Intelligenz. Die möchten wir euch nochmal präsentieren. Aber los geht's gleich mit der Tennisspielerin Andrea Petkovic. Und mit der fange ich nicht an, weil ich selber mal gerne Tennis gespielt habe. Denn sie wollte 2020 eigentlich ihre Karriere beenden. Aber dann kam für sie natürlich auch die Pandemie. Sie hat ein Buch geschrieben und wie es weitergeht, erfahrt ihr gleich. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe euch mitgebracht das Best of 2020. Denn jeden Sonntag hatten wir auch in diesem Jahr wieder ganz überraschende Gäste bei uns hier im Studio. Unter anderem eben die Tennisspielerin Andrea Petkovic. Welche sportlichen Aktivitäten macht ihr denn gerne am Sonntag? Radfahren, Wandern, Joggen? Als Andrea Petkovic im Oktober hier im Studio zu Gast war, kam sie direkt vom Tennisplatz.
Ja, ich komme direkt vom Training. Also sonntags versuche ich ein bisschen weniger zu machen und vielleicht nur ein Stündchen Bälle zu schlagen am Morgen. Mhm. Aber es tut dann schon gut, den Kreislauf in Bewegung. Und man muss auch einfach sagen, wenn man so lange Sport gemacht hat, wenn man nichts macht, fühlt sich der Körper fast schlechter an, als wenn man sich wenigstens ein bisschen bewegt.
Was ist schlecht anfühlen bei dir? Ich glaube, wir reden auf unterschiedlichen Levels, wenn ich mal kurz an mein Hüftgold hier packe. Ja, ich will ja immer, aber du musst ja.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen verzwickt bei Sportlern, dass wir müssen immer und wenn wir dann mal nicht müssen, dann wollen wir auch nicht, aber eigentlich fühlt sich dann der Körper echt schlecht an.
Und was sind das für Symptome, wenn du sagst schlecht
anfühlen? Also es ist einerseits, dass der Blutdruck total niedrig ist, weil einfach der Kreislauf nicht angeregt wird, das heißt man fühlt sich schlapp und müde und will die ganze Zeit schlafen und andererseits ist der Sportlerkörper einfach Spannung in den Muskeln gewöhnt und wenn die Spannung rausgeht, dann kommen eigentlich erst die Schmerzen. Die ganzen Entzündungen, die sowieso im Körper sind, die
das, Gelenke, was man nicht wissen will, was du nicht spüren willst.
Genau, das kommt dann raus und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, selbst an lockereren Tagen ein bisschen wenigstens ins Schwitzen zu kommen.
Okay, also Muskelspannung ist okay, Hirnspannung sowieso. Du bist mein Gast unter anderem natürlich, weil wir auch über Sport reden werden an diesem Sonntagmorgen, aber auch, weil dein erstes Buch draußen ist. Dazu erstmal Gratulation. Es heißt, zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Es sind Erzählungen und es ist eigentlich ja so, dass du auch in deinem Alter, du bist um einiges jünger als ich, aber trotzdem wenige Dinge zum ersten Mal wahrscheinlich machst. Wie fühlt sich das an, das erste Mal ein Buch herauszugeben?
Also ganz anders als Tennis. Und ich glaube, das ist auch die Krux der ganzen Sache, weil ich war im Tennis immer gewohnt, schnelles Arbeiten, schnelle Resultate. Und Schreiben ist das komplette Gegenteil. Man hat viel mehr Zeit, einerseits zu schreiben, was gut ist, aber man hat auch viel mehr Zeit, drüber nachzudenken, was gut und was auch vielleicht schlecht ist. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, immer wieder zurückzugehen. Das hat man im Tennis zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn man was nicht gut gemacht hat, dann hat man die Niederlage am Ende stehen.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel,
genau,
abhaken, nach vorne gucken.
Weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was man einfach als Sportler total schnell lernt und auch verinnerlicht. Und beim Buch hast du eben die Möglichkeit, immer wieder nochmal zurückzugehen, nochmal umzuschreiben, nochmal was anders zu machen. Und das ist echt eine Gefahr. Was ich damit ausdrücken wollte, dass vielleicht was auf der Oberfläche glänzt und scheint und was die erfolgreichen Momente im Leben eines jeden Menschen sind, heißt nicht immer, dass es auch die glücklichsten Momente eines jeden Menschen sind. Und es gibt glückliche Momente natürlich, aber es gibt eben auch Momente, die nicht so glücklich sind. Und zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, finde ich, das beschreibt so ganz gut, dass da mehr ist, dass es nicht nur Gold ist.
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber du schließt die Tür des Tages Und dann ist man auch ganz schön alleine.
Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Meine Lektorin hat ganz oft bei meinem Verlag, die haben ganz oft zu mir gesagt, irgendwie ist das so traurig. Aber es ist eigentlich nicht traurig, sondern es ist tatsächlich, wie du sagst, viel Einsamkeit in dem Buch drin, ne? Weil Tennissport einfach einsam ist. Und es hat gar nicht damit zu tun, dass ich nicht gesellig bin. Ich habe ganz viele Freunde, ich habe eine tolle Familie, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Aber der Tennissport spielt sich auf Tour ab und ich bin 30 bis 40 Wochen im Jahr unterwegs. Ich habe meinen Trainer und meinen Physio, die mit mir reisen, aber es sind Menschen, die ich dafür bezahle, dass sie mit mir Zeit verbringen.
Hey, das sind nicht deine Freunde.
Genau, das heißt, da kann man ganz schön mal ins Schleudern kommen. Die Freundinnen, die ich auf Tour habe, sind gleichzeitig auch meine Konkurrentinnen. Mhm. Also da ist ganz viel Spannung drin, die oft einsam macht, nach Niederlagen. Die anderen Menschen können das nicht verstehen, wie es ist zu verlieren und dann will man nicht mehr raus. Man denkt, jeder guckt einen an und verurteilt einen dafür, dass man es nicht geschafft hat. Und ganz viele dieser Gedanken und diese Art des Lebens auf der Tennistour macht einsam. Und deswegen zieht sich das, glaube ich, so ein bisschen als roter Faden durch das Buch.
Was hast du denn über dich noch gelernt beim Schreiben?
Also ich habe es immer so gemacht, ich habe nach dem Training mich ins Café gesetzt und habe 2 Stunden geschrieben. Und das war okay.
Das war auch aber diszipliniert. Das ist schon Teil deines Lebens.
Ja, als Sportler, wenn man was lernt, dann lernt man wirklich Disziplin. Und das war aber okay. Also es hat mir teilweise Spaß gemacht, teilweise war es anstrengend. Aber es war irgendwie so zwischen zwei Grenzfeldern, die okay waren. Und dann musste ich ja irgendwann mal mich wirklich hinsetzen und an dem Buch arbeiten. Da habe ich mich 3-4 Wochen in so eine kleine Hütte in einem Wald eingemietet. Und da habe ich erst gemerkt, wie anstrengend es ist und wie...
Was genau ist anstrengend? Dran zu bleiben. Es sind ja jetzt nicht Figuren, die du nur erfindest, sondern du schöpfst ja aus dir und deinem Alltag. Was war genau die Schwierigkeit?
Also ich glaube, was am schwierigsten war, war in diese schwierigen Momente reinzugehen. Also in die Momente, die natürlich für das Buch am ergiebigsten sind, weil das die Momente sind, an denen Menschen an Grenzen geraten, an denen sie emotional, aber auch physisch an Grenzen geraten. Und das waren natürlich die Momente, die ich beschreiben wollte und musste, aber persönlich froh war, sie hinter mir zu haben.
Und für mich war es ein ganz besonderer Moment, dass Andrea Petkovic mein Gast war in diesem Jahr 2020. Und wir hatten natürlich noch viele, viele anderen. Gleich möchte ich Ihnen nochmal Gerhard Trabert in Erinnerung, den wir auch immer so den Straßendoc nennen. Er geht nicht vorbei, er schaut hin, er hat eine mobile Praxis und behandelt wohnungslose Menschen. Und gleich hören wir nochmal in dieses doch sehr bewegende Interview und in sein Leben rein. Hier im hr3 Sonntagstalk, heute mit unserem Best of 2020. Wer war euer Mensch? Oder wer sind eure Menschen des Jahres 2020? Wer hat euch berührt, geholfen, inspiriert oder unterstützt? Für mich auf jeden Fall bei diesem Jahresrückblick 2020 war das ein Mann, der jeden Tag etwas ganz Besonderes leistet. Gerhard Trabert. Viele kennen ihn unter den Titeln wie Armenarzt, der Obdachlosenarzt oder der Straßendoc. Mit seinem Arztmobil fährt er zu denjenigen, deren Not am größten ist. Zu wohnungslosen Männern und Frauen, die eben auf der Straße leben. Und er bietet ihnen kostenlos ärztliche Hilfe an. Jedes Jahr behandelt er rund 800 Patienten und hat um die 5000 Behandlungskontakte. Gerhard Trabert war Anfang des Jahres 2020 bei mir hier zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Das war noch vor der Corona-Krise. Und wir alle wissen, durch diese Krise ist das Armutsrisiko für viele unserer Mitbürger eben noch gestiegen. Ich habe Gerhard Trabert gefragt, was bedeutet Armut für Sie?
Wow, das ist jetzt gleich eine sehr gute Frage.
Ja, das geht noch so weiter, die nächsten 2 Stunden.
Ja, also Armut wird in unserer Gesellschaft, auch in der Wissenschaft, sehr stark über das Einkommen definiert. Und da gibt es diese Definition, wer weniger als 60% des Durchschnittseinkommens verdient, ist von Armut gefährdet. Das ist in jedem Land unterschiedlich, aber das ist natürlich sehr stark auf das Materielle konzentriert. Es gibt auch noch das Lebenslagenkonzept, das ist differenzierter, da sagt man, Armut ist abhängig von Einkommen, von Wohnung, von Bildung, von Beruf und so weiter. Aber ich würde es auch noch ergänzen wollen, dass für mich Armut auch viel mit Beziehung zu tun hat, dass es so etwas wie Beziehungsarmut gibt und dass ich manchmal bei materiell armen Menschen sehr viel Beziehungsreichtum festgestellt habe und bei sehr wohlhabenden Menschen sehr viel Beziehungsarmut.
Wo ist für Sie in unserem Land noch Armut sichtbar?
ja, in vielen Bereichen, wenn man genau hinschaut, dass das höchste Armutsrisiko haben Alleinerziehende, in der Regel Mütter. Über 45% sind von Einkommensarmut betroffen. Alte Menschen, ja, wir steuern auf einen Altersarmuts-Tsunami zu. Mhm. Ja, und die Konzepte sind noch nicht ausreichend, um das zu verhindern. Wir wissen, dass die Mieten viel zu hoch sind. Das alles, das generiert Armut in unserer Gesellschaft. Und ich erkenne bei allen Parteien nicht wirklich ein Konzept, um Armut zu verhindern. Ich konfrontiere oft Entscheidungsträger mit der Frage, wissen Sie, was eine alleinerziehende Mutter für ihr 5-jähriges Kind pro Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung hat, wenn sie Bezieherin von sozialen Transferleistungen ist, also Hartz IV bekommt? Es sind 2,80 Euro. Für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften sagt schon lange, davon kann ich mich nicht gesund ernähren.
Und da
ernähren.
Sprechen wir nur, in Anführungsstrichen, nur von der Ernährung. Da sprechen wir noch nicht mal an der gesellschaftlichen Teilhabe.
Genau.
Kulturelle Ereignisse, Kino, Theater, davon ist noch gar nicht die Rede bei dieser
Da haben
Summe.
Sie haben Sie absolut recht, ja, weil diese Teilhabe ist so wichtig, gerade in dieser Gesellschaft, wo ich ständig damit konfrontiert werde, was alles möglich ist.
Gibt es denn das eine oder das andere, an dem Sie uns so einen Weg in die Wohnungslosigkeit deutlich machen können? Ich kann mir vorstellen, viele haben dieses Vorurteil im Kopf und sagen, ach komm, reiß dich zusammen, krieg dein Leben in den Griff, das kann doch nicht so schwer sein. Was sind typische Lebenssituation, warum jemand wohnungslos wird?
Ja, also ich hatte auch diese Vorurteile. Man muss sich nur irgendwie zusammenreißen und dann klappt das alles. Ich habe selbst eine kleine Expertise mal durchgeführt und natürlich auch viele Gespräche geführt mit betroffenen Frauen und Männern. Und da sind zwei Ereignisse, die von zentraler Bedeutung sind. Das ist einmal der Verlust der Arbeit. Gerade wir Männer, wir definieren uns sehr stark über die Arbeit, über Einkommen. Geht das verloren, ist das mit einem sehr großen Selbstwertverlust verbunden. Und dann glauben wir auch nicht mehr an unsere Ressourcen und dann wird so eine Abwärtsspirale eingeleitet. Aber der andere große Bereich sind sogenannte Life Events, sind Lebensereignisse, sind Schicksalsschläge.
Also das kann zum Beispiel der Verlust eines Angehörigen sein, das kann eine Trennung oder Scheidung sein. Aber warum kommt der eine wieder auf die Beine und nach einer Trauerphase oder nach einer Krise schafft es dann wieder und der andere nicht oder die andere nicht?
Ja, das hat natürlich auch was mit der Persönlichkeit, mit den eigenen Ressourcen zu tun. Wie war die Kindheit? Aber es hat sehr viel mit dem sozialen Netz zu tun. Also ich weiß von betroffenen Menschen, der Prokurist, so möchte ich ihn mal nennen, der innerhalb von 4 Wochen seine geliebte Frau aufgrund einer Krebserkrankung verloren hat. Und damit ist für ihn der Halt verloren gegangen. Ich weiß von einem Mann, der mit ansehen musste, wie seine Frau und seine beiden Kinder auf dem Zebrastreifen überfahren wurden und gestorben sind. Oder von einer betroffenen Frau, die als Kind sexuell missbraucht wurde und dieses Trauma nie verarbeitet hat, was nachvollziehbar ist, weil sie keine Chance der Verarbeitung bekam, weil das tabuisiert wurde. Und wissen Sie, wenn Sie so etwas erleben und Sie haben dann kein soziales Netz, was Sie in so einer Krisensituation mit unterstützt und trägt, ich glaube, dann könnte es jedem von uns passieren, dass er den Halt, den Inhalt seines Lebens verliert, auch die Sinnhaftigkeit eines Weiterarbeiten und irgendwie Lebens in dieser Normalität, weil sowas Zentrales verloren gegangen ist und dass dann dieser Weg auf die Straße gar nicht so skurril und so weit entfernt ist von uns allen.
Gerhard Trabert, ein Gast, der mich sehr, sehr bewegt hat mit seinen offenen Worten. Ja, und vielleicht gehen wir dann beim nächsten Mal eben nicht vorbei und bleiben einfach mal stehen bei jemandem, der obdachlos ist. Wir hören heute alle zusammen nochmal rein in die Gäste des Jahres 2020 hier im Sonntagstalk Jahresrückblick. 2020 ist das Corona-Jahr. Schwierig für jeden und für jede von uns. Vielleicht habt ihr auch Freunde oder Angehörige, die von Covid-19 betroffen sind, die daran erkrankt oder sogar gestorben sind. Vielleicht seid ihr in Kurzarbeit. Vielleicht musstet ihr Personal entlassen oder euer Geschäft schließen. Vielleicht seid ihr beruflich eben auch betroffen, wie viele der Kulturschaffenden, darunter eben auch Comedians wie Michael Mittermeier. Wie er den ersten Lockdown und die Absagen sämtlicher Veranstaltungen im Sommer erlebt hat, darüber habe ich hier im Studio mit ihm vor einigen Wochen gesprochen. Wir haben heute ja den HR3 Sonntagstalk und darüber wollen wir eben heute auch reden. Zusammen bin ich ja auch jeden Sonntag hier, 2 Stunden mit meinen Gästen, Prominenten und Nicht-Prominenten. Und wir haben uns gedacht, im Jahresrückblick 2020 präsentieren wir euch nochmal die, die uns irgendwie am meisten bewegt haben. Und es gab ja einige, die konnten hier gar nicht durch Covid-19 ins Studio kommen. Die waren dann zugeschaltet. Michael Mittermeier, Comedian, war einer von ihnen. Der hatte aber noch so ein Zeitfenster erwischt vor ein paar Wochen. Da durfte er hier zu mir ins Studio. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn für dich eigentlich das Schwierigste an diesem Jahr gewesen?
Natürlich geht mir ab oder ging mir dann ab, nach ein paar Monaten aufzutreten. Also das hat auch einen körperlichen Schmerz, tatsächlicherweise. Ich kann das, das ist schwierig. Ich habe das dann nachgerechnet. In 34 Jahren Tour bin ich nie 3 Monate nicht aufgetreten. Was dann erschreckend ist, aber auch, dass man sich denkt, wirklich, du hast nie mehr als 3 Monate. Ist auch schmerzhaft. Also dieses Gefühl, dass man auch nicht weiß, weil es wird lang anhalten. Also der Lockdown wird wieder aufhören und oder wird wieder weggehen und die Welt wird da wieder ein bisschen aufmachen. Aber die Folgen für die ganze Live-Kultur, die werden sehr, sehr lange noch da sein.
Also du rechnest nicht mit Februar, März, dass Hallen wieder gebucht werden?
Nee, man muss realistisch nach vorne schauen. Weil wenn ich mir jetzt alle Monate sage, nächstes Monat macht's auf, das macht mich richtig scheiße drauf.
Aber wie ist das denn, wenn man dann zurückgeworfen wird, jemand wie du, der sonst eben sehr viel auftritt und wie gesagt wenig zu Hause war, dann zurückgeworfen wird auf das Kleinstpublikum, Frau und Tochter. Also du machst ja schon immer deinen sehr unterhaltsamen Podcast Synapsen-Mikado mit deiner Tochter Lilly. Aber jetzt sind das ja auch die einzigen, an denen du dich mit Gags dann abarbeiten konntest, ne?
Ja, also ich habe es aber aufgegeben, weil meine Frau hat zu mir, das war ihr Originalzitat, hat gesagt, wenn du noch einen Witz erzählst, bist du tot. Ich bin ja kein zwanghafter Witzeerzähler, aber natürlich kommt's raus und erzählt mal was. Und eigentlich haben wir sehr schnell als Familie extremst gut, was heißt funktioniert, sondern zusammengehalten. Wir haben uns gespürt, wir waren irgendwie...
Hat dich das überrascht?
Nee, hat nicht. Also weil wir tatsächlicherweise, also ich bin einer, der in Krisensituationen verdammt gut funktioniert. Ich funktioniere leider nicht, also oder ich funktioniere oft im normalen Leben nicht so, weil ich weg bin oder...
Ja, unpünktlich.
Ja, ich bin sehr unpünktlich.
Bisschen chaotisch.
Ja, und ich komme oft nicht zurück vom Tourtrip. Also wenn du, ja, es ist besser, wenn du mal ein paar Wochen unterwegs warst oder vor allem, wenn du aus dem Ausland wiederkommst und du warst da voll auf Trip und dann bist du da, dann kannst du das normale Leben oft nicht mehr greifen. Dann sitzt du da und denkst dir, was ist denn jetzt los?
Okay, lass mal in euren Alltag ein bisschen gucken. Plötzlich alle zu Hause, das hieß natürlich auch für uns alle bundesweit Homeschooling mit einer 12-jährigen Tochter. Deine Lieblingsfächer in der Schule waren?
Ich war in allem gut, wo man in kurzer Zeit sich in einem Tag ein bisschen was in den Kopf prügeln konnte, auswendig. Und da war ich ein Genie. Tatsächlich, gib mir 2 Ordner, gib mir 5 Stunden, ich schreibe dir 3.
Okay, damit kommt man immer super durch.
Und damit kommst du in Deutschland, in unserem Schulsystem super
durch. Und diese Theorie war für Lilly dann hilfreich?
Nee, nicht wirklich. Das kann Lilly auch. Also die hat leider diese Fähigkeit.
So eine Schnelle ist das.
Vollgeerbt, die ist so schnell. Die liest was durch, die merkt sich das. Aber wir scheitern natürlich an Fächern wie Mathe. Ich muss dazu sagen, ich habe davor schon ab und an mal versucht. Also meine Frau hat zu mir gesagt, Michel, also ein bisschen mehr einbringen jetzt mal. Jetzt musst du halt auch, du bist da. Also... Und meine Frau hat zu der Zeit mehr gearbeitet, weil die hat gerade eine Platte rausgebracht und hat da gerade irgendwie...
Okay, der Pfeil war auf dich, ja, auch bei Mathe, ja?
Ja, also Mathe...
Wir reden von, was ist das, 12 Jahre, 7. Klasse?
Siebte. Und es ist im Desaster geendet. Also es ist einfach, ich muss es gleich dazu sagen, wie es im Buch geschrieben habe, ich bin einfach Komiker und kein Lehrer. Also ich bin nicht der Unterricht, ich bin die Pause. Ja. Das war das Endergebnis. Aber es ist wirklich, weil meine Tochter, wir haben das ja auch da in der Schule bei denen versucht, auch das Computer, Homeschooling zu machen und so. Das kam mir dann wie so ein Bild, das war ja wirklich, als die Schulen geschlossen wurden, war es ja wirklich so wie beim Turmbau von Babel, so, ich nannte es die babylonische Schulverwirrung, weil jeder Lehrer hat in einer anderen Sprache gesprochen. Und das haben mir auch wahnsinnig viele Eltern gesagt, in jeder Schule, selbst in einer Stadt, war alles anders. Und dann gab es ja Lehrer, die haben wirklich Faxe geschickt. Und also nicht dem vom Wiki, klar. Ein Lehrer hat wirklich eine Mail geschrieben und hat die Frage gestellt, geht denn dieser Link auch auf meinem Atari? Und dann, dann fragst du dich halt. Und lustigerweise, eins habe ich mir einfallen lassen und dann, das hat die Realität eingeholt, wo ich dann geschrieben habe, ein Lehrer, der hat aus Versehen eben Zoom-Konferenz gestartet und musste danach erklären, warum er ohne Hose da saß. So. Lustige Idee. Großartig.
Aber wenn der Lehrer deiner eigenen Tochter ohne Hose Zoom-Konferenzen gibt, da würde ich mir dann doch schon
die ein oder anderen
Gedanken machen.
Dann soll er lieber einen Fax schicken.
Michael Mittemeier ist mein Gast hier heute im HR3 Sonntagstalk. Ich glaube, ich hatte schon, so heißen deine Corona-Chroniken. Du teilst ja deinen Alltag, der irgendwie auch unser Alltag ist.
Ich bin ja einmal ohne Maske in einen Supermarkt, weil ich habe es so vergessen. Ich bin rein und alle haben mich böse angeschaut. Und ich war immer so, wenn ich einer böse anschaut, lächelt zurück. Das hat ihn noch aggressiver gemacht. Und dann kommt ein Originaldialog von zwei Typen, die sich hinterm Regal über mich unterhalten haben. Der eine hat zum anderen gesagt, hast du das gesehen, der Typ da ohne Maske vorher? Das war der Mittemeier. Und dann sagt der andere wirklich nur den Satz, nee, der wollte heute auch mal wieder erkannt werden. Und ich stand da und musste so lachen, weil für einen Moment war so, ja, der hat recht.
Geile Antwort,
ja,
stimmt
ja
auch.
Ja, ja.
Michael Mittemeier, ein Gast, mit dem wir natürlich viel, viel lachen konnten. Aber wir hatten natürlich auch ausgesprochen kluge Gäste da, wie die Wissenschaftlerin Kenza Aizid Abu. Gleich geht's um künstliche Intelligenz. 2020, da hatten wir so viele fantastische Gäste hier im HR3 Sonntagstalks. Und viele von ihnen haben uns in ihre Welt mitgenommen, wie zum Beispiel Comedian Bastian Pastewka, Schauspielerin Felicitas Woll oder der DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Und dann gibt es eben immer wieder Prominente, die uns in ihre Welt mitnehmen, bei der wir etwas lernen. Wie zum Beispiel bei Kenza Aizid Abu. Sie ist Expertin und leitende Managerin für Robotik und künstliche Intelligenz bei der Telekom. Sie spricht 7 Sprachen und motiviert uns Frauen, also gerade die jungen Mädchen, sich mehr in technischen Berufen zu engagieren, da offener, neugieriger zu sein. Im Sonntagstalk hat sie mir erklärt, warum KI, also künstliche Intelligenz, aus unserem Alltag überhaupt nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, also unser Alltag wird ohne KI gar nicht mehr gehen. Wir haben es heute schon überall, ne, ohne dass wir es merken. Oft wissen wir gar nicht, dass künstliche Intelligenz hinter den Geräten steckt, die wir nutzen.
Was ginge nicht mehr?
Die Welt, wie wir sie kennen, verändert sich, ne? Also es wird alles digitaler, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Zum Beispiel Bankkonten. Viele haben einfach Online-Konten. Es gibt gar keine Filialen mehr. Es gibt keinen Bankberater mehr, zu dem man hingehen kann, ne? Es gibt nur noch Automaten und alles andere ist ja digitales Geld, was wir hin und her schieben. Und das wird nur zunehmen, ne? Das ist nur ein Beispiel, aber in vielen anderen Lebensbereichen wird sich das so entwickeln.
Was ist denn das ganz große neue Ding? Wir reden ja schon über selbstfahrende Autos, wir reden über Paketlieferungen per autonomer Drohnen, wenn wir jetzt so an unseren Alltag denken. Was ist das nächste große Projekt?
Oh ja, da muss ich kurz überlegen.
Ob Sie schon so drüber reden dürfen.
Glaskugel lesen? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Trend hinläuft, dass unser Leben komplett assistiert ist. Ne? Also wir haben ja schon ein ausgelagertes Organ, das Handy. Das kann natürlich ganz viel. Das sind ja richtige Rechner. Und das wird sich weiterentwickeln, dass wir gar keine Hardware mehr haben, die wir in der Hand halten wie ein Handy, sondern irgendein Chip unter die Haut, sagen wir mal, ne? Aber feiner und ohne Schmerzen. Und das wird uns das Leben in vieler Hinsicht vereinfachen, aber wahrscheinlich anderes auch schwer machen.
Bleibt da noch Platz für uns Menschen?
Auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Keine Panik. Wie bauen diese Dinge? Ne? Autark werden sie nicht so schnell. Und wenn wir die richtig bauen, dann sollten wir auch keine Angst haben.
Okay, also ich werde natürlich auf dem Begriff der Panik, da muss ich nachher noch mal ein bisschen drauf rumreiten, ja, weil ja. Viele haben ja auch eben Angst vor der Technik, dass sie Alltag übernimmt, dass sie Informationen vielleicht sammelt, die wir gar nicht abgeben wollen. Also gehen wir mal davon aus, dass die Maschinen uns immer klüger und weiser machen oder uns Abläufe schneller durchführen lassen. Also dann werden ja die Computer und die Geräte vielleicht zu unserem eigenen Besten uns daran auch hindern, uns die Köpfe einzuschlagen oder Ressourcen zu verbrauchen, damit eben vorsichtig umzugehen. Mhm. Aber KI, das ist ja auch immer wieder der Vorwurf, wird eben auch als wohlwollender Diktator auftreten und uns wie Kinder bevormunden. Das könnte ja auch passieren. Also macht es die Welt zur Hölle oder macht es sie eben zu einem besseren? Wie sehen Sie das?
Ja, das hängt davon ab, welche Freiheiten wir ihr geben und wie wir das alles programmieren und designen und wie unsere Entscheidungen dazu sind. Ne? Wie gesagt, wir haben noch die Chance, das alles so zu bauen, dass wir die Weltmacht behalten und nicht abgeben.
Aber da schwingt so ein bisschen mit, es könnte auch schief gehen.
Es könnte auch schief gehen, definitiv. Also wenn wir nicht aufpassen, es gibt ja heute schon viele Beispiele, wo es schief gegangen ist, weil man halt zu schnell in der Entwicklung einfach Sachen rausgebracht hat und dann erst festgestellt hat, das ist ja was schief gelaufen, wollten wir gar nicht. Das sind eher Beispiele, die uns aus USA und China kommen. Ne? Mhm. Also in Europa sind wir mit dem Datenschutz sehr vorsichtig und mit den ganzen Qualitätskontrollen, bevor ein Produkt überhaupt rausgebracht wird.
Also wenn Dinge außer Kontrolle geraten, dann ist eben wahrscheinlich Panik tatsächlich angesagt. Aber ansonsten im Umgang mit Technik sollten wir vielleicht alle etwas neugieriger sein. Warum haben Sie Lust gehabt, genau das eben aufzuschreiben? Keine Panik ist nur Technik. Uns damit eben auch einen Denkanstoß zu geben, zu sagen, okay, was steckt eigentlich hinter diesen Codes, den Algorithmen und all den Themen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen?
Ich habe gemerkt, immer wenn ich in Workshops erklärt habe, ne, wie das maschinelle Lernen funktioniert und gerade an Menschen, die mit Technik nicht viel zu tun hatten. Mhm. Am Anfang gab es Angst, ne? Man konnte sehen an den Gesichtern und die Gesichter wurden immer entspannter im Laufe der Erklärung. Und am Ende haben die Menschen in der Regel gesagt, ja, jetzt verstehe ich ein bisschen, natürlich noch nicht viel, aber jetzt gibt es mir viel weniger Angst. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das freut mich natürlich sehr und das muss ich einem größeren
Workshop
Publikum anbieten.
Workshop gut gelaufen. Was ist denn die Frage, die Sie an so einem Workshop, Frau Abu, überhaupt nicht mehr hören können? Wo Sie schon selber mit den Augenrollen sagen, oh Mann, ich dachte, über diese Stufe sind wir jetzt schon hinaus.
Die größte Frage ist natürlich immer, wird die KI irgendwann mal die Weltmacht übernehmen und uns alle umbringen? Also immer, wenn es um KI geht, haben alle den Terminator im Kopf und denken nur dran. Und das gilt zu beseitigen. Also das ist tatsächlich immer noch so. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, mit der Automatisierung ist mein Job noch sicher.
Ja. Das Was antworten ja. Sie denn dann? Denn in der Industrie, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, werden ja bereits viele Tätigkeiten von Maschinen ausgeführt. Und jetzt sollen eben intelligente Maschinen auch geistige Arbeit übernehmen. Das sagt auf jeden Fall McKinsey Global Institute. Das geht davon aus, dass bis 2055, da sind wir beide, naja, Sie noch nicht, aber ich vielleicht dann doch schon in Pension, weltweit die Hälfte aller Arbeitsstunden wegrationalisiert sein könnten. Macht die Maschine denn den Menschen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, und die geht ja jetzt rasant schnell auch mit dieser schnellen Entwicklung, haben Sie dann nicht doch ein bisschen recht, dass viele Jobs auf der Strecke bleiben werden?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das hier bringt natürlich nichts, Nein zu sagen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Das steht ganz fest und klar. Und deswegen geht es darum zu schauen, was kann ich gut und welche Chancen habe ich und wo sollte ich mich hinentwickeln, dass ich in der Zukunft noch bestehen kann? Ich glaube, die Welt hat sich so entwickelt, dass wir jetzt uns nicht mehr zurücklehnen können. Wir müssen immer lernen, immer neue Sachen, neue Fähigkeiten uns aneignen. Früher hat man halt studiert und dann mit 25 oder ungefähr Mitte 20 angefangen zu arbeiten für den Rest des Lebens und das Studium war zu Ende. Das ist heute anders. Wir müssen immer weiter lernen.
So, jetzt sind aber erst noch mal ein paar Tage Weihnachtsferien und dann geht's wieder los mit dem Lernen. Das war Kenza Ayezid Abu, Expertin für KI, künstliche Intelligenz. Und wer jetzt hier beim Jahresrückblick gleich bei dem Namen Matthias Schweighöfer in Schwärmen kommt, der sollte unbedingt dranbleiben mit seinem Interview. Und unserem Rückblick hören wir gleich bei ihm rein. Jetzt geht's erstmal in unserem Jahresrückblick um einen Mann, der heißt Matthias Schweighöfer. Habt ihr bestimmt schon im Kino gesehen, als wir noch ins Kino gehen konnten. Aber das kommt ja alles wieder. Jetzt wird geimpft ab heute. Und wenn so ein erfolgreicher Schauspieler Musik macht, dann bin ich ja erstmal neugierig und sag: spannend, zweites Album kommt raus. Wie hört sich das denn an? Aber Matthias Schweighöfer war uns dieses Jahr aufgrund von Covid-19 per Internet zugeschaltet. Werdet ihr, glaube ich, auch gleich am Ton hören. Und der sagt dann, naja, es gibt aber auch den einen oder anderen, der dann nörgelt. Wieso sind denn da immer so viele von den Fans dann kritisch und gar nicht so offen und neugierig? Das wollte ich von ihm wissen, als sein zweites Album rauskam.
Ganz viele haben das zu nörgeln, aber auch zu Recht, finde ich auch gut. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich irgendwie ganz stolz bin, auch das gemacht zu haben, weil es irgendwie auch ein Teil ist, der zum Schauspiel und zum Entertainment dazu gehört. Man hat das so vergessen. Ich habe viel Zeit in Amerika verbracht in den letzten 2 Jahren. Die Schauspieler müssen ja singen können, müssen tanzen können, müssen alle performen können. Und das gehört ja auch so dazu. Und deswegen dachte ich mir, ey, Musik ist so was Ehrliches. Ich will auch nicht immer nur eine Rolle spielen. Und ich will auch nicht immer, wenn man ins Theater geht, dass die Leute sich in die Reihe setzen und sagen, ah, toll gespielt, toll, wie sie den Hamlet gemacht haben. Aber auch das ist wieder nur eine Figur. Und es hat immer Distanz im Prinzip zum Zuhörer, zum Zuschauer, ne? Durch die Musik, der Step war cool, auch ein bisschen näher rankommen zu können und die Leute erleben halt auch live auch einen guten Abend oder haben ein paar Sätze im Album, wo sie sagen können, ah krass, ach das ist ja, das denkt der? Das ist ja irre.
Ansonsten bist du ja von der Kritik eher verwöhnt und liebevoll gestreichelt und umarmt. Wenn du jetzt sagst, im musikalischen Bereich gibt's auch mal Gegenwind, was antwortest du denn den Kritikern?
Generell habe ich in den letzten Jahren viel Gegenwind gekriegt, weil es immer so eine Thematik hat, so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Aber in dem Fall, was sind die Leisten? Ich habe vor kurzem noch dran gedacht, so The Rock, ob man ihn mag oder nicht. Aber der sitzt so da und sagt, make the audience happy. Und das finde ich eigentlich zum Teil auch manchmal gar nicht schlecht, gerade in so Zeiten, wo die Audience auch happy sein sollte. Vielleicht ist das halt auch was total Deutsches zu sagen, nein, nicht gar nichts Neues. Und,
wir wollen ihn in der Schublade haben und wir kennen ihn nur als Schauspieler. Und bitte wechsel nicht die Schublade. Okay. Jonas Ney hat im Gespräch mit mir mal gesagt, dass seine Band auch sein emotionales Zuhause ist. Wenn er als Schauspieler, der ist ja auch mit Pudeldame Musiker, genau wie du eben auch, der auch nochmal gesagt hat, wenn wir lange Dreharbeiten haben, ist meine Band auch ein bisschen wie eine Familie für mich und nochmal wie ein unsichtbares Band. Was sind die Musiker, mit denen du arbeitest, denn für dich?
Also bei mir ist die Family natürlich mehr der Film. Bei mir, weil ich das schon so lange mache, also 25 Jahre und da ist es halt wirklich so, also ich führe eher gerne lieber 200, 300 Leute, ne? Und bin da so der Kapitän gerne, also wirklich auch gerne.
Was bist aber du denn für ein Familienoberhaupt, ein strenges?
Na, das kannst du dir selber beantworten. Also ich versuche jegliche Form von streng, aber gestern sitzt mein Sohn auch wieder da. Also generell bei meinem Sohn ist auch, der guckt mich einmal mit seinen großen Augen an und sagt, Papa, kannst du hochgehen in mein Zimmer mit mir? Das und das holen und ich sag erst nein und dann kommen die großen Augen und dann gehe ich hoch. Leider, obwohl ich weiß, bleib sitzen, erziehe ihn zur Selbstständigkeit. Aber natürlich, klar, bei einem Filmset ist es total cool. Da bin ich natürlich auch total streng, aber auch lustig und versuche mit großem Herz und mit Respekt und Dankbarkeit ranzugehen und achtsam zu sein. Bei der Band ist es so, um deine Frage zu beantworten, die Band ist natürlich was total eingeschweißt ist und was total Familie ist und total Liebe, aber sie ist jetzt nicht nur mein emotionales Band, aber sie ist etwas, mit dem man so neue Sphären kommt. Es ist so ein Beat, ein Herzschlag, ne? Ein abgestimmtes Team. Und auch da, je nachdem, ich weiß nicht, wie lange Jonas mit seiner Band schon zusammen ist, meine Band auch wieder hat immer wieder mal gewechselt. Also, aber der ganz grobe Kern, der steht. Und ja, jetzt werden wir die nächsten Jahre mal sehen, wie weit er sich noch so rausbringt.
Wie weit euch das tragen wird. Ne? Freundschaft kann einem ja auch Flügel verleihen. Und man kann ja sehr hoch und sehr weit dann auch fliegen. Aber offensichtlich brauchst du dieses Netzwerk des Vertrauens, des Kennenlernens, des lange Zusammenarbeitens, des gut eingespielten Teams. Also sowohl beim Drehen als auch in der Musik. Verstehe ich dich da richtig? Ist dir das wichtig?
Das ist mir sehr wichtig, Jan. Also ich mag da halt auch die Familie zu gründen und zu haben. Ne? Zu sagen, ey, okay, wir kennen uns alle so gut. Die Kommunikationswege sind sehr kurz. Wir können das jetzt hier kurz zusammen so genießen und wirklich was aufbauen.
Also das heißt, du kommst gar nicht mehr an den Set, wo du dann niemanden mehr kennst. Das würde dann ja nur passieren, wenn du neu gebucht wirst oder bei internationalen Produktionen dann.
Genau, also ich habe jetzt in Amerika, wie gesagt, war ich letztes Jahr 5 Monate. Ich habe da 5 Monate mit einem Film gedreht mit Zack Snyder. Das war auch total interessant und ich mag das auch da jetzt in Amerika mehr die neuen Welten zu entdecken und da mehr zu machen und auch neue Leute kennenzulernen. Genauso wie ich mir auch überlegt habe, ey, immer wieder was Neues, ne? Wenn ich 5-mal die Woche den gleichen Weg mit dem Auto fahre, werde ich definitiv am 6. Tag andere Wege fahren, nur um zu gucken, wo es mich hinführt. Mhm. Auch mal eine andere Farbe an der Wand, auch mal den Stuhl wieder woanders hinstellen und halt wieder was Neues machen. Gerade wenn man jetzt sagen würde, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock drauf, extra aufstehen und los.
Vielleicht hast du deine Komfortzone auch während Corona-Zeiten verlassen. Wir blicken noch mal zurück auf deinen Corona-Frühling und Corona-Sommer. Was war die stärkste Wunde für dich? Wo musstest du dich von etwas verabschieden, was dir wirklich auch heute noch schmerzhaft ist?
Ja, klar, wir mussten Mitarbeiter kündigen. So. Das ist schon schwierig. Also auch das Team aufzulösen, die Firmen wieder ein bisschen kleiner zu machen, wieder auch woanders anzufangen, ein paar Schritte zurückzugehen, was auch interessant ist nach wie vor, weil wie gesagt, ich finde neue Sachen auch gut und neue Herausforderungen auch gut. Aber klar, es tat mir leid für die Leute und die Entscheidung zu treffen ist halt krass. Das war schwierig.
Du bist erfolgreich als Schauspieler. Wir kennen dich alle mit großen Produktionen. Du bist erfolgreich als Produzent. Würdest du sagen, das war für dich das erste Mal auch eine ganz schwierige Lebenssituation, damit umzugehen, beruflich?
Die Medaille hat also zwei Seiten. Ne? Also es war auf der einen Seite was ganz Gruseliges, auch generell für die Unterhaltungsbranche auch zu wissen, okay, ey, was, ich bin jetzt nicht gut im Mauern, ich bin jetzt nicht gut im Handwerk. Ne? Und also, aber das riss einen so raus. Aber auf der anderen Seite war jetzt die Zeit total interessant, auch zu sagen, ey, ich habe auch mal Zeit, wieder Filme zu gucken, zu lesen, zu entwickeln, mich mal auch wirklich tief in Drehbücher zu hauen und zu schreiben. Und das war eigentlich ganz eine willkommene Zeit, weil die brauchte ich eigentlich auch, um wieder bessere Bücher zu machen und bessere Stoffe auch zu entwickeln. Und das wiederum war dann halt die andere Seite. Das war irgendwie, ja.
Das heißt, du hast vorher schon gemerkt, dass du ziemlich hochtourig durch das Leben gerast bist?
Absolut. Es war sehr, sehr hochtourig und irgendwann gab es gar keinen mehr zurückgucken, sondern nur vorwärts, vorwärts, vorwärts und auch gar nicht mal im Hiersein. So, ich hatte mal eine Situation erlebt, da war ich joggen und dann habe ich mich abends ins Bett gelegt und habe versucht, meinen Joggingweg nachzuvollziehen im Kopf, den ich morgens gelaufen bin. Und ich konnte ihn nicht mehr nachvollziehen, wo ich eigentlich lang gelaufen bin, weil ich die ganze Zeit nur am Telefon hing und diskutiert habe, während ich laufen war. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ey, es ist einfach so, das Leben ist jetzt hier. Es ist einfach jetzt hier. Wer weiß, ob ich morgen aufwache.
Genau, und das hat uns ganz schön gepackt, dieses Leben im Hier und Jetzt in diesem Jahr 2020. Wir blicken zurück eben auch mit Matthias Schweighöfer und gleich mit einer Frau, die mich enorm bewegt hat. Mit Kerstin Held, Pflegemutter von 4 schwerstbehinderten Kindern. Und sie hat uns aus ihrem Alltag erzählt. Ihr habt uns eure Ohren geschenkt in diesem Jahr 2020 und wir blicken mit euch gemeinsam nochmal zurück auf unsere ganz unterschiedlichen Gäste hier im hr3 Sonntagstalk. Kerstin Held war eine von ihnen und macht ihrem Nachnamen Held eben alle Ehre. Sie ist Pflegemutter von 4 schwerbehinderten Kindern und damit meine Heldin des Jahres 2020 von unseren Gästen hier. Zusammen mit ihrem Heldenteam sorgt sie eben dafür, dass es den Kindern so gut wie möglich geht. Sie hat im Gespräch bei uns am Muttertag gesagt, oder nicht nur gesagt, sie hat uns erzählt von ihrem Alltag mit ihren Kindern Cora, Richard, Erik und Jonathan. Und sie hat erzählt von ihrem Kampf für Pflegekinder als Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder. Das ist sie nämlich auch noch. Insgesamt war Kerstin Held bereits Mama von 12 Pflegekindern. Ich wollte von ihr wissen, wie sie entscheidet, welches Kind sie als Pflegekind in ihre Familie aufnimmt.
Ich glaube, in erster Linie entscheide ich das im ersten Moment. Also wenn ich das Kind sehe, muss eine emotionale Entscheidung getroffen sein. Aber vorab, bevor eine emotionale Entscheidung getroffen wird, muss eine rationelle Entscheidung getroffen werden. Und ich entscheide das nach einer ärztlichen Akte. Das heißt, ich gucke, was haben wir für eine Ressource, was kann ich leisten? Und dann entscheidet erstmal die Aktenlage, ob dieses Kind uns braucht. So kann man das eigentlich sagen. Ne? Nicht, ob ich das will, sondern ob es das ist, was das Kind braucht. Und wenn ich dann dieses Kindchen sehe und mir fällt auch noch spontan ein Spitzname ein, wie Prinz Charming und Benjamin Button und der kleine Professor und wie sie alle heißen, dann habe ich mich spontan verliebt, denn das ist ganz wichtig. Man muss sich ineinander verlieben. Ansonsten schafft man schwierige Zeiten nicht. Man braucht das.
Mhm. Und gibt es denn auch Erkrankungen, von denen du sagst, wenn ein Kind diese Erkrankung hätte, dann käme das für mich nicht in Frage?
Ja, aufgrund meiner eigenen Biografie mit der behinderten Schwester groß geworden zu sein, die spinale Muskelatrophie hatte, ist diese Behinderung für mich ausgeschlossen, weil genau in diesem Moment ich auch persönlichen Erlebnissen begegnen würde, die mich nicht mehr Mama sein lassen, sondern wieder Geschwisterkind sein lassen. Und das ist eine Ebene, die muss man für sich ausschließen. Wenn man weiß, man hat eine Spinnenphobie, schafft man sich auch, ich sag's jetzt mal übertragen, nicht auch 5 Vogelspinnen an und sagt, naja, es klappt schon irgendwie. Ne?
Also das heißt, zu viele Erinnerungen an deine Schwester würden dann wach werden.
Genau.
Die auch, mein Bruder ist ja auch bei einem Autounfall gestorben, deine Schwester eben auch. Das ginge dann aus diesem Grunde nicht mehr. Dann wäre praktisch diese Distanz nicht mehr da.
Ja, wir wollen ja, dass es meine Kinder, meine Herzenskinder sind. Aber ich würde jede Form von Professionalität als Mutter wahrscheinlich verlieren. Da bin ich mir sehr sicher.
Was heißt denn Familie für dich?
Oh, Familie bedeutet, das hat mal in einem Disney-Film eine Figur sehr gut gesagt, niemand wird zurückgelassen und man ist füreinander da. Das hat für mich nichts, keine biologische Herkunft, sondern hat was miteinander, füreinander. Das ist und was Bedingungsloses. Und ich finde, an der Stelle wird das Wort dann beflügelt. Ja.
Waren denn, würdest du sagen, deine Eltern immer bedingungslos für dich da?
Nein, das waren sie nicht. Also deswegen kann ich auch nicht sagen, dass Herkunftsfamilie immer Familie ist, sondern Familie ist das, wo man sich als solches fühlt. Ich glaube, dass meine Eltern mit der Gesamtsituation schon arg überfordert waren. Sie waren noch sehr jung.
Hast du denn Kontakt zu den leiblichen Müttern?
Die, die das wollen, ja. Wir können sie nicht zwingen. Also da, wo es möglich ist, habe ich das, weil meine Kinder haben nicht zwei Familien, sie haben eine. Und das heißt nicht, dass ich diejenige bin oder die Herkunftsfamilie, sondern wir beiden Komponenten werden zur Familie des Kindes. Und ich erlebe die Herkunftsfamilien und die Bauchmamas doch immer sehr wertschätzend und sehr nah, wenn ich sie abhole. Also das heißt, in ihrer Geschichte auch ein bisschen abhole und sage, Mensch, ne, zu Sarah, die uns auch zu Hause besucht, das ist die leibliche Mutter von Jonathan, die brauche mal erst ein paar Stunden, dann gebe ich ihr ihren Jungen auf den Arm und sie ist da total dankbar für, weil die leiblichen Mütter in diesem geschützten Rahmen auch ihre Kinder anders erleben. Eine leibliche Mutter hat mal zu mir gesagt, ich habe durch dich mein Kind wiedergewonnen. Das habe ich ein bisschen gebraucht zu verstehen und sie konnte das sehr gut beschreiben, weil sie hat gesagt, in einer Einrichtung, irgendwo in einem Heim, das hätte ich nicht geschafft.
Nicht geschafft heißt dann hinzugehen, es zu sehen und es auszuhalten, dass man als leibliche Mutter oder Bauchmama, wie du sagst, diese Entscheidung getroffen hat, das Kind nicht in der eigenen Familie aufwachsen zu lassen, es abzugeben. Was spielt denn dann da eine Rolle, Kerstin? Was würdest du sagen? Ist das Scham oder ist das das Gefühl von Versagen? Beschreib mir das nochmal, wenn du den leiblichen Müttern begegnest, was da eine Rolle spielt.
Also ich kann bei Lotta, die bereits verstorben ist, da ist mittlerweile die leibliche Mutter meine beste Freundin geworden. Das ist sehr was sehr Besonderes und sicherlich auch nicht die Regel. Und auch bei der leiblichen Mutter von Jonathan kann ich sagen, dass diese Mütter Angst haben, wenn sie an ihr Kind herantreten und mit mir im Kontakt sind und ihr Kind an sich heranlassen, bekommen sie plötzlich Angst vor Verlust. Das kann ich ja in Anführungsstrichen umgehen, indem ich das Kind in fremde Obhut gebe und wegschalte. Mhm. Das ist ganz mutig, immer wieder dann auch in die Situation zu gehen, den Kontakt zum Kind zu suchen und vor allen Dingen zu ertragen und auszuhalten, dass es da eine Mama gibt. Und das bin nicht ich. Ich, Herkunftsmama, bin nicht mehr die Mama. Ich bin die Mutter. Das finde ich ziemlich groß und auch sehr, sehr schwer, glaube ich, für die Bauchmamas auszuhalten. Deswegen meiden auch viele den Kontakt, weil die das nicht ertragen können.
Aber man würde doch durch den Kontakt auch sehen, dass das Kind eben das hat, was man vielleicht nicht schenken konnte. Glück und Wärme, das, was Familie im besten Falle dann auch ausmacht.
Ja, wir haben viele leibliche Eltern, die Kinder ja auch tatsächlich, wenn sie sie abgeben, eher in Heime geben, weil das sowas Neutralisierendes hat. Ja, da gibt's keine andere Mutter, da muss ich mich nicht dem stellen, was kann die, was ich nicht kann. Also wieso schafft diese Pflegemutter das, was ich nicht geschafft habe? Es hat ja auch was mit Selbstbegegnung und Versagensängsten und all diesen ganzen Dingen zu tun. Und wenn leibliche Eltern sich entscheiden, ein Kind bewusst in die Obhut einer Pflegefamilie zu geben, Ist das schon was Selbstloses und eine der größten Entscheidungen zum Kindeswohl?
Und wer von euch sich nach diesem emotionalen Talk noch mal näher mit dem Thema Pflegekinder beschäftigen möchte, dem empfehle ich noch mal Kerstin Hells Buch Mama Held, jedes Kind hat ein Recht auf Familie. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und heute mit unserem Jahresrückblick 2020. Mein Gast Tobi Schlegel, der hatte einen Job, von dem viele von uns eigentlich nur träumten. Er war in jungen Jahren Moderator bei Viva, dem Musiksender, und hat dann später bei Aspekte im ZDF moderiert. Doch mit Ende 30, genauer gesagt mit 38 Jahren, hat er beschlossen, noch einmal ganz von vorn anzufangen und sich zum Notfallsanitäter ausbilden zu lassen. 3 Jahre dauerte dieser Weg. 3 Jahre Ausbildung und 3 Jahre, die nicht immer einfach waren. Und doch hat er seinen Plan durchgezogen und auch mit guten Noten bestanden. Warum er diesen beruflichen U-Turn vom Fernsehmoderator zum helfenden Beruf dann tatsächlich gemacht hat, darüber habe ich mit ihm eben auch hier im hr3 Sonntagstalk gesprochen.
Weil ich mit 17 quasi aus der Schule rausgezogen wurde und ich hatte so einen entfernten Gedanken, dass nach dem Abi Medizin für mich in Frage kam. Und mit 17 habe ich dann ja schon angefangen, beim Musikfernsehen zu moderieren. Ich habe dann auch das Abi gleichzeitig weitergemacht. Aber dann ging es natürlich nicht mehr weiter mit Ausbildung oder Studium. Und also diese Grundidee war schon da, dieses Medizinische. Aber für mich habe ich so ganz idealistisch eine Liste gemacht und einfach mal Berufe aufgeschrieben, die ich wirklich sinnvoll finde. Da war halt der Arzt drauf, da war der Erzieher drauf, da war der Feuerwehrmann drauf, da war der Bauer drauf. Süß. Und eben Politiker in Klammern.
Das, in Gummistiefeln auf dem Land. Moment, das ja. Bild muss ich jetzt erstmal bauen.
Auch eine Variante. Mhm. Und ich habe dann quasi die Kombination gesucht zwischen Arzt und Feuerwehrmann. Und das war dann dieses neu geschaffene Berufsbild, das gibt es seit 2014 auch erst, der Notfallsanitäter. Also eine 3-jährige Ausbildung mit Staatsexamen. Und das klang verlockend. Also das war zeitlich überschaubarer als ein Medizinstudium. 3 Jahre, das war so ein Zeitfenster, okay, das kannst du schaffen. Mhm. Und man hat trotzdem Verantwortung. Man ist da mit der Chef auf dem Rettungswagen. Man ist der Erste beim Patienten. Und man darf sogar viele invasive Maßnahmen vornehmen und auch Medikamente geben, solange der Notarzt nicht da ist. Und das fand ich extrem reizvoll.
Schon ganz schön nah dran am Arzt. Und trotzdem muss man dir jetzt ja auch nochmal gratulieren, weil im März diesen Jahres hast du ja getwittert, 3 Jahre Ausbildung ist vorbei und mit einem super Abschluss, darf ich sagen, 1,3? Hast du es geschafft? 1,3. Ich weiß nicht, wie dein Abi war, aber das klingt krass.
Naja, das Abi war ja ein bisschen vorbelastet durch parallel schon Arbeiten. Da gab es halt dann auch andere Interessen nebenbei.
Das glaube ich.
Da war ich eher froh, dass das alles so glatt gelaufen ist.
Auf jeden Fall können wir dir gratulieren mit 41. Ja. Hast jetzt eine abgeschlossene Ausbildung. Applaus für Tobias Schlegel. Man muss ja auch loslassen. Und du hast gesagt, es gab dann schon einige Nächte auch der Angst. Wie sagt man Tschüss zu einem Lebensabschnitt, der dich seit deinem 17. Lebensjahr begleitet hat? Wie lässt man denn los? Das passiert ja nicht über Nacht.
Nee, und ich habe ja auch nicht komplett loslassen können, ganz ehrlich. Also den Hauptjob bei Aspekte, das war mein Hauptmoderationsjob, den habe ich gekündigt und hatte dann plötzlich die letzte Sendung. Und das Publikum, das da ja mittlerweile bei Aspekte ist, ist dann tatsächlich aufgestanden. Das hatte keiner mehr gesehen, das habe nur ich gesehen. Ist aufgestanden, 40, 50 Leute. Und die haben eine Minute geklatscht. Und mir sozusagen eine Art Standing Ovations gegeben. Mhm. Und dann ist aber auch gut. Und tschüss. Das hat mich sehr berührt. Also da wurden die Augen auch mal kurz nass. Da hatte ich so das Gefühl, ich will gar nicht loslassen.
Hat irgendeiner von den Kollegen versucht, dich zurückzuhalten? Hat noch gesagt, überleg dir das nochmal, die Tür bleibt nochmal offen.
Also ich wusste, ich meine, du kennst das auch als Moderator einer Sendung, wenn du dich für 3 Jahre verabschiedest, und das war halt auch das volle Risiko, dann kannst du nicht einfach nach 3 Jahren wieder auftauchen und sagen, ich hätte gern diese Sendung zurück. Also mir war in diesem Moment klar, es gibt kein Zurück zu Aspekte, zu diesem Hauptjob. Ich konnte aber nicht ganz loslassen. Also ich habe ja quasi wie andere noch einen Nebenjob haben und Kellnern, hatte ich das Privileg und konnte so alle 3-4 Monate mal für Extra 3 so einen kleinen Reporterfilm drehen an einem Tag. Oder ich habe beim NDR, bei Enjoy, habe ich so eine Late-Night-Talk-In-Sendung gehabt.
Das war dein Methadon-Programm sozusagen.
Das war mein Methadon-Programm. Das habe ich auch gebraucht. Ja. Und Und da habe ich auch gemerkt, ey, das macht ja doch irgendwie Bock. Das ist ja auch ein Handwerk, das man 20 Jahre erlernt hat. Und es ist so schön, wenn man Dinge einfach beherrscht. Das war ja so die Frustration am Anfang meiner Ausbildung. Ich wollte gut sein, ich war aber nicht gut, weil ich die Dinge noch nicht beherrschen konnte. Und ich war plötzlich wieder der kleine Praktikant und musste mein Ego komplett zurückfahren.
Jetzt bist du ja aus 200 Bewerbern, wenn ich das richtig weiß, ausgewählt worden. Der Notfallsanitäter ist ja sowas zwischen Rettungssanitäter und Notarzt, wie du gesagt hast. Der Erste am Ort, der Erste, der Entscheidungen fällen darf. Hat sich denn das, was du dir erhofft und erwartet hast von deiner Liste, auf der ja stand, vom Arzt bis zum Erzieher, bis zum Bauer oder eben Sanitäter, Feuerwehrmann, das, was ja in deinem Inneren an Hoffnung dann da war, auch erfüllt?
Ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, wenn ich nur bei einem, das klingt jetzt total idealistisch, aber es war so, wenn ich nur bei einer Lebensrettung dabei sein kann und jemanden zurückholen kann, der eigentlich de facto tot ist, der eigentlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, dann hat sich das Ganze gelohnt. Das war eigentlich mein Ziel und das konnte ich erleben. Das konnte ich nach 2 Jahren Ausbildung erleben. Da gab es dann auch den Moment, junger Mann auf der Straße mitten in so einem Autochaos, großes Unfallszenario. Wir haben eine Reanimation durchgeführt. Es gab viele Gaffer, es gab viele Polizisten, das hat mich aber alles nicht gekümmert. Wir haben den ins Krankenhaus gebracht und er hat tatsächlich überlebt. Und das kommt auch sehr, sehr selten vor, dass Patienten sich bedanken. Und der wollte mich sehen. Also der wollte das Team sehen, das ihn reanimiert hat und das ihn zurückgeholt hat. Und dann sind wir da rein in die Intensivstation. Er lag da, er konnte eigentlich nicht wirklich reden, aber er konnte mit den Augen kommunizieren und er konnte auch schreiben. Und das hat er halt seinem Pfleger gesagt. Ich will die sehen, die mich da reanimiert haben. Ich will die alle treffen. Und dann sind wir dahin und ich bin einzeln reingegangen in dieses Zimmer. Er lag da, viele Schläuche, viel Piepen. Ich bin auf ihn zu, habe ihm gesagt, ja, ich bin einer von denen, die dabei waren. Und er konnte natürlich nicht mit mir reden, aber er hat einfach nur meine Hand gehalten und die festgedrückt. Und das war ein ganz intensiver Moment. Das kann ich jetzt noch abrufen. Das hat sich so festgefroren, dieser Moment. Und in schlechten Momenten, wenn ich frustriert bin und wenn dieser Job überhaupt keinen Spaß macht aufgrund der Arbeitsbedingungen, dann kann ich das wieder abrufen und dann geht es mir wieder gut. Also das war so ein Moment, da habe ich mir gesagt, okay, das hat sich einfach alles gelohnt. Dieser ganze Scheiß, diese ganze Arbeit, diese ganze Kraftanstrengung hat sich gelohnt. Das ist der eine Augenblick und ich konnte ihn erleben. Und deshalb ist alles gut. Also ich bin mit mir komplett im Reinen.
Sagt Tobias Schlegel hier im hr3. Sonntagstalk, Jahresrückblick. Stefanie Heinzmann, spielen wir ganz viel hier im Programm und auch sie war 2020 mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und ist schon seit mehr als 12 Jahren im Geschäft, obwohl sie ja gerade erst Anfang 30 ist. Ich wollte von ihr wissen, von Stefanie, wie das eigentlich ist. Ich meine, Popbranche verändert sich, man selbst verändert sich natürlich als Musikerin auch. Aber was hat sie über diese Branche eigentlich seit Beginn ihrer Karriere gelernt?
Ich würde mal sagen, dass das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Ich habe oft genug nicht darauf gehört und es hat mich immer wieder eingefangen. Zum Beispiel Songauswahl, ne? Was ist die erste Single, die man rausbringt? Mhm. Und dann hat man natürlich ganz viele Meinungen mit dem Label, also der Plattenfirma und noch mit allen Leuten, Produzenten, alle haben ja eine Meinung. Und ich habe einfach gemerkt, mit seinem Bauchgefühl lässt es sich halt dann einfach am besten leben, weil man sich dann nicht immer fragen muss, so, ach, hätte ich doch und hätte ich doch dies und hätte ich doch das, weil das macht Magengeschwüre.
Wenn du mit deiner Bauchdecke und deinem Magen sprichst, ist das ja das eine. Dann muss man es ja auch nach außen kommunizieren, Stefanie.
Ja,
also, das ist, glaube ich, Phase 2.
Das war Schritt 2, richtig, genau. Phase 2 und das ist relativ schwierig, dazu auch zu stehen und auch zu sagen, so, naja, das ist halt einfach ein Gefühl von mir und es fühlt sich richtig an. Aber ich sage es euch, das funktioniert. Es funktioniert trotzdem.
Also braucht man beim Label dann nicht nochmal knallharte Verkaufsargumente oder nochmal andere Argumente? Reicht das? Bauchgefühl als Argument?
Das Gute ist, sie können mich ja nicht zwingen. was zu singen. Und ich bin, ne, also ich als Künstlerin sag halt auch immer, also ich bin ja danach die, die die Interviews geben muss und die das repräsentieren muss. Und ich glaube, da hat ja eine Plattenfirma auch nichts davon, wenn sie dann eine Künstlerin hat, die nichts zu sagen hat, aber Hauptsache einfach einen Song hat, den sie wollten. Mhm. Das macht ja alles keinen Sinn. Deswegen.
Nein, und du entfernst dich am Ende immer weiter von dir dann auch selbst. Mhm. Also du verrätst ja im Grunde deine eigene Kreativität, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, das ist halt wirklich das. Also egal, ob man jetzt Sängerin ist oder irgendwo an der Kasse arbeitet, es ist schwer genug rauszufinden, was man selber gut findet und was nicht. Aber wenn es da schon so ein Gefühl im Bauch gibt, das einem sagt, oh nee, ich glaube, das ist es nicht oder ja, 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 auf jeden Fall mach das, dann muss man darauf vertrauen.
Aber das Wort Vertrauen ist jetzt von deiner Seite ein, zwei Mal gefallen. Wie vertraut man denn oder wann weißt du, wann du vertrauen kannst?
Es gibt schon Leute natürlich, die meinen es nicht grundsätzlich ernst mit einem und ich kann dir mit Gewissheit sagen, dass ich auch schon Leuten vertraut habe, die das abgefahren missbraucht haben. Aber naja, also ich habe auch was daraus gelernt und ich hoffe einfach langfristig gesehen, dass ich daraus insofern gelernt habe, auch Leute besser einzuschätzen. Und ich bin einfach dagegen, dass wenn mich jetzt einer mein Vertrauen missbraucht, dass jetzt der Nächste, der kommt, das nicht ausbaden muss. Also ich möchte mein Vertrauen nicht kaputt machen, nur wegen Leuten, die das halt missbrauchen.
Aber es tut schon weh. Also willkommen im Club. Ich habe mal den falschen Leuten vertraut. Aber man will ja auch trotzdem menschlich und offen bleiben. Und trotzdem wird man vielleicht dann doch auch ein bisschen vorsichtiger. Plötzlich im Rampenlicht zu stehen, darauf kann dich ja eigentlich auch gar keiner vorbereiten. Also du dich selbst am wenigsten, weil du ja auch nicht gedacht hast, hey, ich komme so weit und ich hole das Ding nach Hause. Ja, also hat Ruhm auch neben all den schönen und positiven Seiten auch etwas, was dich auch heute noch total nervt?
Ach, das ist manchmal auch so tagesabhängig. Ne? Ich glaube, egal welchen Job man macht, es gibt manchmal einfach Situationen, da hat man einfach keinen Nerv für. Mhm. Und ich merke schon, so ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Und ich liebe es so sehr zu singen. Und ich liebe meine Crew und all das drumherum. Aber es gibt manchmal Tage, da, keine Ahnung, gehe ich einkaufen und möchte mich am liebsten irgendwo verstecken und möchte jetzt nicht noch ein Foto mit irgendwem machen. Natürlich gibt es so Tage. Aber auf der anderen Seite merke ich ja dann auch in dem Moment, wo mich dann jemand fragt, der kann ja jetzt auch nichts dafür. Man kann ja dann nicht jedem die Schuld dazu geben. Das heißt, an so Tagen, wo es sich einfach nicht so gut anfühlt, dann kaufe ich vielleicht dann halt nicht mein Duschgel.
Magst du eigentlich Sonntage?
Ich liebe Sonntage.
Warum?
Tatsächlich liebe ich Sonntage, weil es sie bei mir nicht immer gibt. Also ich arbeite oft am Sonntag, aber wenn dann mal Sonntag ist und frei ist, dann finde ich das toll. Irgendwie hat alles zu und man kann sich irgendwie so einmummeln und ausschlafen und einen lecker Kaffee trinken gehen oder, also ich mag Sonntag. Ich gehe am Sonntag auch gerne wandern zum Beispiel.
Ja, oder du machst dir einen neuen Haarschnitt.
Richtig.
Der das Sonntag
sind auch
bei
gute
dir.
Tage für
ja,
den Sonntag.
Oder? Das sind so Ausprobiertage. Und mal sind die ja bei dir rot, mal sind sie weiß, mal sind sie gräulich, mal lang, mal kurz. Und momentan, wir müssen es einfach beide tun, ja, weil ich habe ja so selten Gelegenheit, mit jemandem zu reden, der auch kurze Haare hat. Und so kurz wie du sie gerade trägst, hatte ich sie letztes Jahr. Und ich muss dir ein Kompliment machen. Es sieht fantastisch aus. Du strahlst Präsenz aus und Stärke. Und du hast so ein Foto jetzt mit so schwarzen Pulli und diesen kurzen Haaren. Mhm. Also mir gefällt's. Weiß
Danke
nicht, ob das
vielmals. Das ist wirklich nett. Ich freue mich total, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich toll. Also ich hatte schon auch Respekt davor, die Haare einfach abzurasieren. Aber ich wollte das schon so lange machen und ich habe dann bemerkt, so beim letzten Album All We Need Is Love habe ich so viel gepredigt, Leute, macht, was richtig für euch ist und ihr müsst Entscheidungen treffen für euch und ihr habt die Verantwortung für euer Leben. Und dann dachte ich, boah, Steffi, sei keine Heuchlerin und mach das auch.
Das ist nochmal ein guter Hinweis zu sagen, ja. Ergreift die Chance. Es gibt nur dieses eine Leben, ne?
Ja, und ich meine, gerade bei Haaren, ne? Wir definieren uns so krass über Haare. Ich meine, das ist so totes Gewebe, das da aus unseren Köpfen wächst. Und man definiert seine ganze Schönheit darüber. Und ich denke so, das kann doch nicht sein. Auch was ich jetzt oft höre, ist dann so, oh, du siehst jetzt aus wie ein Typ. Und ich finde, das kann doch nicht sein, dass meine Haare meine Weiblichkeit definieren. Mhm. Und das Abgefahrene daran finde ich wirklich, dass ich mich in meinem Leben noch nie so weiblich gefühlt habe.
Sagt Stefanie Heinzmann bei uns hier im HR3 Best of in unserem Jahresrückblick 2020. Klar, es gab viel zu jammern und zu klagen, aber es gab auch viele, viele schöne Momente. Ich hoffe, dass ihr euch daran erinnert. Für mich ist immer wieder ein schöner Moment, mit meinem Herzensteam zusammenzuarbeiten. Deswegen bedanke ich mich bei Phil, bei Simone, bei Isa, bei Markus und ganz besonders bei Moni für die tolle Zusammenarbeit 2020. Euch wünsche ich einen guten Rutsch, bleibt gesund, habt ein fantastisches Jahr, verschenkt Liebe und hört wieder rein in den HR3 Sonntagstalk. Tschüss, Bärbel Schäfer.
HR3. HR3. Zu Hause in Hessen.